D-Radio Wissen. Update.
Mein Zug, der IC, der fährt nicht. Jetzt muss ich mich erkundigen, wie ich morgen heimkomme.
Katastrophe. Ein Tag würde reichen.
Man muss sich schon überlegen, ob er jetzt wirklich noch mit der Bahn fahren will.
Heute hat er auch im Personenverkehr angefangen. Der längste Streik, den es jemals bei der Deutschen Bahn gegeben hat. Was er für Folgen hat und ob der Konflikt irgendwie und irgendwann mal gelöst werden kann, das ist unser erstes Thema im D-Radio Wissen Update mit Klaus Jansen.
Update.
Business as usual bei der Deutschen Bahn. Streik, Zugausfälle, Ersatzfahrpläne.
Im Fernverkehr schaffen wir es wieder, etwa ein Drittel der üblichen Züge zu fahren. Im Nahverkehr gibt es regionale Unterschiede in den westlichen Bundesländern. 50-60% in den östlichen Bundesländern, weil wir dort nicht Beamte einsetzen können. Etwa 15-20%.
So fasst es ein Bahnsprecher zusammen. Der Ersatzfahrplan der Bahn bis Donnerstagmittag ist online. Soweit nichts Neues, kennen wir ja schon. Auch, dass die Straßen heute wieder verstopft sind, weil viele Bahnfahrer aufs Auto ausweichen. Neu ist die Länge des mittlerweile 8. Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokführer GDL im laufenden Tarifstreit. Eine Woche soll er dauern, noch bis Sonntag. Nicht nur Bahnkunden, auch Politiker sind zunehmend frustriert oder gereizt. Eine Lösung soll her, aber wie soll die aussehen? Von Schlichtung ist die Rede, aber die GDL lehnt das ab. Zwangsschlichtung als letzte Maßnahme fordern deshalb einige, darunter Unionspolitiker Michael Fuchs.
Man kann natürlich durchaus sagen, nach einer bestimmten Zeit muss geschlichtet werden. Das müssen wir dann ins Gesetz einbringen.
Und zwar in das geplante Tarifeinheitsgesetz, das im Sommer kommen soll. Aber dieses Gesetz ist mittlerweile sehr umstritten. Eigentlich sollte es dazu beitragen, dass nicht mehr so schnell gestreikt werden kann. Kleinere Gewerkschaften dürften dann nicht mehr selber mit Streiks beginnen, sondern nur noch die größte zuständige Gewerkschaft. Unfair, meint der linken Politiker Klaus Ernst.
Das bedeutet, dass die kleinere Gewerkschaft gar nicht mehr streiken braucht, weil das, was sie an Ergebnis erzielt, nicht wirkt. Das wäre ungefähr so, als wenn man zwar den Menschen noch erlaubt, vom 10-Meter-Turm ins Schwimmbecken zu springen, aber gleichzeitig entschieden hat, wir lassen unten das Wasser raus.
Anton Hofreiter von den Grünen lehnt das Gesetz auch ab.
Das Tarifeinheitsgesetz gehört im Papierkorb, nämlich es hat bereits jetzt, obwohl es noch gar nicht richtig in Kraft getreten ist, schon Unmengen Schaden angerichtet und eine ganze Reihe von Kämpfen sowas von verschärft, dass man einfach klar sagt, das Gesetz erreicht das Gegenteil von dem, was es vorhatte.
Schaden gibt es auch im Güterverkehr, da wird er schon seit gestern gestreikt. Das Thema fällt schnell mal hinten runter, hat halt nichts mit ICE oder Regionalbahn zu tun. Aber weil immer wieder und diesmal eine ganze Woche lang gestreikt wird, schlagen viele Wirtschaftsverbände Alarm. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, der IHK, Erik Schweitzer, glaubt, dass der aktuelle Streik Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro verursachen wird. Gegen Ende der Woche könnte es sogar zu Produktionsausfällen kommen, wenn Lager sich leeren und die Produktion nicht mehr läuft wie geplant. Der DIHK sagt, dass die Streiks Gift sind für den Standort Deutschland. Gerade die Chemiebranche hat Angst, weil einige Gefahrenstoffe aus Sicherheitsgründen nur auf der Schiene transportiert werden dürfen. Die Unternehmen können also gar nicht auf die Straße ausweichen und gefährliche Chemikalien einfach auf Lkw umladen. Die Wirtschaft ist aber schon jetzt unmittelbar betroffen. Viele Läden in Bahnhöfen müssen mit Umsatzeinbußen klarkommen, sagt diese Verkäuferin im Berliner Hauptbahnhof.
Also ist auf jeden Fall ruhiger. Ja, ist doof. Und also hier am Hauptbahnhof, das merkt man. Man steht hier nur rum, man guckt, wartet, hofft, dass vielleicht doch noch ein Gast kommt.
Ja, aber viele Kunden gab es heute nicht. Und es ist nicht absehbar, dass es in Zukunft anders werden wird. Selbst dann nicht, wenn die GDL ihren Willen durchsetzen sollte. Auch die deutlich größere Eisenbahngewerkschaft EVG hat nichts gegen Streiks. Ihr Chef Alexander Kirchner verhandelt ja gerade auch mit der Bahn.
Das haben wir immer erklärt. Streik ist ein probates Mittel, dann, wenn am Verhandlungstisch nicht mehr geht. Das gilt für die GDL wie für uns. Aber wir streiken nicht um Strukturen, so wie das die GDL derzeit macht, sondern wir streiken dafür, dass wir wirklich mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für unsere Beschäftigten bekommen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Beim Thema Bahnstreik wird im Netz erstaunlich wenig gemeckert. Peter Deutschmann twittert zum Beispiel: Danke an alle S-Bahn Berlin-Lokführer, die trotzdem fahren und die sehr freundlichen Durchsagen, besonders in der S3. Gute Fahrt. Tobias Schulze twittert: Man muss den GDL-Streik nicht mögen. Man sollte ihn nur nicht verbieten wollen. Auf unserer Facebook-Seite kommentiert Till Ziegelding: Wer mich jeden Tag 2x50 Kilometer sicher zur Arbeit und zurückfährt, hat a. deutlich mehr Geld und b. ein paar Wochen im Jahr für den Arbeitskampf verdient. Josef Fleischmann äußert sich dagegen genervt. Keinerlei Verständnis mehr. Weselski ist nur noch ein machtgeiler Funktionär und die GDL seine willfährige Truppe. Ihnen sind dieses Land und seine Bürger völlig egal. Und auch LP Mirai ärgert sich auf Twitter. Das ist doch kein Bahnstreik mehr. Das Ganze entwickelt sich mittlerweile eher zur wirtschaftlichen und persönlichen Schädigung aller.
Was sonst noch wichtig war?
Schon wieder ist ein Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer gekentert. Wie Tilman Kleinjung aus Italien berichtet, sind dabei offenbar Dutzende Menschen ums Leben gekommen.
Fast 200 Menschen sollen sich auf dem Schlauchboot befunden haben. Dann, so berichten Überlebende, gab es einen Unfall, vielleicht eine Explosion. Das Schlauchboot soll in jedem Fall Luft verloren haben. Wenn einmal Wasser in so ein Gummiboot kommt, so ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration, kann es innerhalb von 10 Sekunden sinken.
Seit dem Wochenende starten wieder viele Boote mit Flüchtlingen von Libyen aus in Richtung Europa. Innerhalb weniger Tage haben Marineschiffe vor allem aus Malta und Italien mehr als 7000 Menschen gerettet. Italien hat deshalb noch mal mehr Hilfe von der EU gefordert. Die Chancen sind gering, aber die UNO will es nochmal versuchen. Die Bürgerkriegsparteien in Syrien sollen an einen Tisch. Neue Friedensverhandlungen sind geplant. Der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien will in den nächsten Wochen mit Vertretern der Opposition und der Regierung sprechen. Auch die Nachbarländer und erstmals der Iran sollen beteiligt werden. Das ist dringend nötig, sagt auch Valerie Amos, die Nothilfekoordinatorin der Vereinten Nationen.
Obwohl sich der Sicherheitsrat einig ist über die entsetzlichen Folgen dieses Konflikts und in 3 Resolutionen den Schutz der Zivilisten gefordert hat, hören die Regierung, die bewaffneten Gruppen und die Terroristen nicht auf, zu töten, zu verstümmeln, zu vergewaltigen und zu foltern. Sie stürzen Syrien in einen Abgrund, der noch vor einigen Jahren unvorstellbar war.
Amnesty International hat Syriens Regierung jetzt vorgeworfen, immer noch Fassbomben gegen Zivilisten einzusetzen. Allein in der Provinz Aleppo seien durch die umstrittenen Bomben tausende Menschen getötet worden. 220.000 Menschen hat der Bürgerkrieg in Syrien bis jetzt das Leben gekostet. Millionen Syrer sind geflohen.
Was noch wichtig wird?
Also ich halte die Frage, dass Freunde sich nicht ausspionieren sollten, nach wie vor für eine wichtige. Und ich glaube, die Antwort sollte auch sein, dass das nicht passieren sollte.
Tja, sollte nicht passieren, aber ist es passiert? Oder passiert es gerade sogar immer noch? Betreibt der Bundesnachrichtendienst BND für den US-Geheimdienst NSA Wirtschaftsspionage und späht europäische Politiker aus? Darüber wird morgen in 2 Bundestagsgremien gesprochen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kanzleramtsminister Peter Altmaier sind im parlamentarischen Kontrollgremium geladen, das über die Arbeit der Geheimdienste informiert werden muss. Die Regierungspolitiker werden dort gefragt, seit wann das Kanzleramt von den mutmaßlichen BND-Aktivitäten gewusst hat. Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst in Ausschüssen aussagen wird, ist noch unklar. Einige fordern das, vielleicht auch, weil sie sich jetzt zu einer weiteren Zusammenarbeit mit der NSA bekannt hat.
Die Bundesregierung wird alles daran setzen, diese Arbeitsfähigkeit der Nachrichtendienste auch zu gewährleisten. Und diese Arbeitsfähigkeit kann angesichts der internationalen terroristischen Bedrohung zum Beispiel auch nur in Kooperation mit anderen Nachrichtendiensten erfolgen. Und dazu gehört auch und vorneweg zum Teil die NSA.
Auch und vorneweg zum Teil ist vielen halt nicht eindeutig genug. Im Rechtsausschuss ist morgen Generalbundesanwalt Harald Range geladen. Der prüft gerade, ob man dem BND zum Beispiel Landesverrat vorwerfen könnte. Die Vorsitzende des Rechtsausschusses, Renate Künast, ist aber langsam genervt. Sie sagte der Süddeutschen Zeitung, Range würde immer nur prüfen und nie was entscheiden. Morgen müsse er endlich mal sagen, was er wirklich tut. Übermorgen, am Donnerstag, ist dann auch noch der NSA-Untersuchungsausschuss dran, der BND-Mitarbeiter befragen will. Und die Opposition hat noch weitere Sitzungen des Ausschusses beantragt, bei denen die Kanzleramtsminister der vergangenen Jahre aussagen sollen, darunter auch der jetzige Außenminister Frank-Walter Steinmeier.
Und sonst in der Welt?
In Burundi in Ostafrika darf Präsident Pierre Nkurunziza für eine 3. Amtszeit kandidieren. Das hat das Verfassungsgericht des Landes entschieden. Der Vizepräsident des Gerichts stellte sich allerdings gegen die Entscheidung. Er sagte, sie sei von außen erzwungen. Die Richter seien enorm unter Druck gesetzt und sogar mit dem Tod bedroht worden. Der Richter floh deshalb inzwischen außer Landes. Die Opposition wollte eigentlich verhindern, dass der Staatschef bei der kommenden Wahl nochmal antritt. Nach ihrem Verständnis verstößt eine 3. Amtszeit gegen die Verfassung. Deswegen sind in den letzten Tagen tausende Menschen in Burundi auf die Straße gegangen. Die Polizei geht hart gegen die Proteste vor. Erst gestern wurden dabei mindestens 2 Menschen getötet. Schon letzte Woche hatte es Tote gegeben. Viele Menschen sind aus Angst vor den Unruhen auf der Flucht. Indonesien will keine Gastarbeiter mehr in den Nahen Osten schicken. Die Regierung in Jakarta teilte heute mit, dass Arbeitsagenturen schon bald keine Hausangestellten mehr nach Saudi-Arabien und in 20 andere Länder vermitteln dürfen. Die indonesische Regierung will so gegen Misshandlungen und schlechte Arbeitsbedingungen in den arabischen Ländern protestieren. Arbeitsminister Hanif Dakiri sagte, viele Angestellte würden schlecht behandelt und schlecht bezahlt. Im Nahen Osten sind die Gastarbeiter aus Indonesien sehr beliebt, weil sie als Muslime mit muslimischen Haushalten vertraut sind. Die indonesische Regierung schätzt, dass zurzeit etwa 2 Millionen Indonesier im Nahen Osten arbeiten. In der Zentralafrikanischen Republik kämpfen seit Jahren verfeindete Milizen gegeneinander. Häufig setzen die Gruppen dabei auch Kinder als Kämpfer ein. Damit soll Schluss sein. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, dass mehrere Rebellengruppen jetzt tausende Kindersoldaten freilassen wollen. Die Führer von 8 Milizen hätten eine Vereinbarung unterschrieben, in der sie außerdem zusagen, keine neuen Kindersoldaten mehr zu rekrutieren. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass die verschiedenen Rebellengruppen in Zentralafrika bis zu 10.000 Kinder als Kämpfer in ihren Reihen haben. Ein UNICEF-Vertreter nannte die Vereinbarung deshalb eine wichtige Etappe zum Schutz der Kinder in dem Land. In der Zentralafrikanischen Republik hat ein mehrheitlich muslimisches Rebellenbündnis vor 2 Jahren die Regierung gestürzt. Seitdem gibt es viele Kämpfe zwischen muslimischen und christlichen Milizen. Tausende Menschen wurden dabei schon getötet.
Wissensnachrichten.
Wenn ihr vergrabene Schätze finden wollt, dann könnt ihr zum Beispiel mit einem Metalldetektor arbeiten, dann habt ihr schon mal größere Chancen. Diamanten zum Beispiel könnt ihr damit aber auch nicht besser finden. Was macht man also da? Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten, da hast du einen Tipp für uns.
Ja, also wer ganz schlau ist, der hält Ausschau nach einer Pflanze, die aussieht wie eine Yucca-Palme, aber mit so Dornen und Luftwurzeln. Leider gibt es die nicht bei uns, sondern die wächst vor allem in den Tropen und in den Subtropen, zum Beispiel an der Atlantikküste von Afrika und Südamerika.
So eine Art Yucca-Palme. Okay, wenn ich jetzt gerade im Urlaub bin, unterwegs, ich habe so eine Pflanze gefunden, dann graben oder was?
Im Prinzip ja. Also ein Geologe aus den USA, der schreibt in einem Fachmagazin, dass er in Liberia an 2 Orten, wo die Pflanze wächst, drunter Vulkanschlote gefunden hat und in denen gab es Diamanten. Die Pflanze, die wächst nämlich super gerne auf Kimberlit.
Auf Kimberlit. Was ist das genau?
Also wenn du jetzt Diamantensucher wärst, dann wüsstest du, was das ist.
Klar.
Das ist ein Vulkangestein, das tief aus der Erde kommt. Da unten im Erdmantel entstehen die Diamanten ja bei hohem Druck und hohen Temperaturen. Und der Kimberlit, der wurde durch Vulkanausbrüche nach oben gedrückt und hat oft eben auch Diamanten mitgenommen. Und wenn man jetzt so eine Pflanze hätte, die ein Hinweis darauf ist, dass da Kimberlit ist, dann wäre das für Diamantensucher schon ein Riesending. Und das könnte zum Beispiel auch im brasilianischen Dschungel helfen, neue Vorkommen zu entdecken. Im Dschungel, da wurden nämlich bisher nur wenige Diamantenfunde gemacht.
Ich mache mich auf die Suche nach der Yucca-Palme, aber weiter geht's hier mit Bildschirmen, die kaum größer sind als eine Fingerkuppe. Trotzdem soll man drauf schreiben können.
Wie das gehen könnte, daran arbeiten ganz viele Forscherteams und Entwickler. Bei ganz kleinen Bildschirmen gibt es ja das Fat-Finger-Problem, also quasi das Wurstfinger-Problem. Die Fingerkuppe, die ist einfach zu groß für die winzigen Felder, die man da drücken soll, beziehungsweise man sieht gar nicht, wo man hinklickt, weil ja der Finger davor ist. Manche Wearables, also so Smartwatches und so, die drücken sich beim Schreiben so ein bisschen vor dem Problem, indem sie nur Spracherkennung machen, zum Beispiel bei der Apple Watch.
Aber Spracherkennung ist ja eigentlich doof, also kriegt ja jeder mit, was ich gerade für geheime Dates so ausmache.
Genau, so ist es. Deshalb gibt es eben auch andere Varianten, um zu versuchen, eben doch noch eine brauchbare Tastatur aus diesen Mini-Touchscreens rauszuholen. Zum Beispiel kann man wieder mit Handschrift arbeiten. Also Systeme gibt es da, bei denen man mit einem Stift aufs Display schreibt. Da gibt es aber noch Probleme bei der Erkennung und auch nicht so ganz praktisch ist natürlich, dass man eventuell dazu einen Stift braucht, der dann größer ist als das Gerät selber. Ganz spannend ist auch Twiddler. Das ist so eine Art Joystick mit 12 Tasten und für jeden Buchstaben muss man da Tastenkombinationen drücken, also wie Akkorde bei der Gitarre.
Gitarrenakkorde kann ich, aber das muss man ja erstmal mühsam lernen. Das weiß ich, dass das anstrengend ist.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem. Das sagen auch Forscher der Uni Stuttgart und der Polytechnischen Uni in Valencia. Die meinen, wir sind so an unsere Querztastatur am eigenen Rechner gewöhnt, dass wir alle anderen Systeme erstmal anstrengend und doof finden. Auch wenn die eigentlich praktischer sind, dauert es eben eine ganze Weile, bis man auf den anderen Tastaturen wirklich schneller schreibt. Die Forscher, die haben Tests gemacht mit Mini-Bildschirmen, die nur etwa so groß waren wie eine 1-Cent-Münze, also kaum größer wirklich als eine Fingerkuppe. Und die sagen, für die ganz kleinen Touchscreens ist ein System mit einem Buchstabenzoom am besten, bei dem man mit einem Fingerdruck in die bekannte Querztastatur reinzoomen kann und dann daraus die Buchstaben wählt.
Ich bin auch großer großer Querz-Fan, weil ich es nämlich kann. Also vielleicht sind wir noch nicht bereit für die wirkliche Innovation. Zum Schluss kommt ja immer der Sport. Ein französischer Fernsehsender hat gedopt.
Ja genau, und zwar nicht die eigenen Redakteure, sondern schon Sportler. Einen Monat lang haben Sportwissenschaftler im Auftrag von France 2 8 Ausdauersportler in Mini-Dosierung gedopt. Und die sagen unter strenger medizinischer Aufsicht immerhin. Da gab es dann Eigenblut-Doping, EPO und Wachstumshormone zum Beispiel. Und angeblich waren die Sportler über unterschiedliche Distanzen dann auch tatsächlich schneller als vorher. Aber die Dopingtests, die waren trotzdem negativ. Weil es so geringe Mengen an Mitteln waren, konnte man sie nur ein paar Stunden später schon nicht mehr nachweisen. Und der Sender, der sagt deshalb, wahrscheinlich ist Doping noch viel verbreiteter, als man bisher gedacht hat.
Unglaublich. Vielen Dank, Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend kommt das Wetter langsam wieder zur Ruhe. Stürme, Gewitter und Regenschauer klingen über Nacht langsam ab. Morgen ist es dann merklich kühler als heute. Vielerorts wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dabei meist zwischen 18 und 20 Grad. Das war das D-Radio Wissen Update mit Klaus Jansen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.